Breitband-Topic.
Am Neujahr vor 50 Jahren trat das deutsche Urheberrecht in Kraft, um auch geistiges Eigentum zu schützen. Das ging lange gut und problemlos. Dann kam das Internet und damit begannen zumindest für die Urheberrechtsinhaber die Probleme. Auf einmal konnte jeder alles kopieren, vervielfältigen und runterladen.
Zum Jubiläum nun hat die Unterhaltungsindustrie ihre Forderungen nach einem Ende der Anonymität im Netz nur noch einmal betont. Internetnutzer müssen identifizierbar sein, um Verstöße gegen das Urheberrecht zu ahnden, so die Argumentation. Heißt das im Umkehrschluss, haben wir uns gefragt, dass es bald vorbei ist mit der Anonymität im Netz? Die ist ja für viele durchaus auch ein hohes Gut. Matthias Finger hat sich die Diskussion angeschaut.
Hilfe, das Abendland ist in Gefahr. Nur weil die Rechteinhaber-Lobby auf den Putz haut und unsere Anonymität in Frage stellt. Wieder mal. Dabei soll die eindeutige Nutzerkennung die Welt besser machen. Könnte sie doch kriminelles Handeln erschweren, wie den illegalen Download von Musik und Filmen.
Die Anonymität im Internet ist eine heilige Kuh für viele Nerds. Sie gehört für mich aber auch mal geschlachtet.
Meint der Medienrechtler Gerald Spindler von der Uni Göttingen. Ja klar, uns ist die Anonymität ja oft egal, wenn wir bequem im Netz shoppen. Senkt sie doch auch allgemein akzeptierte Hemmschwellen und macht Hate Speech viel zu einfach. Bei der Huffington Post funktioniert die Kommentarfunktion deshalb nur mit Klarnamen. Und in der Sendung Hart aber fair werden keine anonymen Kommentare mehr verlesen. Trollt euch, Internet-Trolle. Frank Plasberg schreibt:
Visier auf, Meinung und Name gehören zusammen. Ich wünsche mir einfach einen Meinungsaustausch auf Augenhöhe.
Doch der Klarnamenzwang macht's nicht besser, leider. Südkorea hat ihn nach 4 Jahren wieder eingestampft. Auch in Deutschland wird mittlerweile unverfroren gepöbelt, unter echtem Namen. Der digitale Stammtisch lässt grüßen. Doch Anonymität ist auch Teil unserer informationellen Selbstbestimmung. Wir nutzen sie nicht nur aus niederen Motiven, sondern auch zur Selbstverteidigung. Gegen die Sammelwut der Internetkonzerne beispielsweise. Natürlich haben wir nichts zu verbergen, aber auf dem Klo machen wir ja auch die Türen zu. Das Online-Magazin Berliner Gazette schreibt:
Eine überwältigende Mehrheit von 70% der Internetnutzer findet, dass die Anonymität im Netz ausgenutzt wird. Trotzdem finden 86% die Möglichkeit zum anonymen Surfen wichtig.
Zum Beispiel bei der Ausübung unserer Bürgerrechte. Missstände benennen, ohne Angst vor Nachteilen zu haben. Wer unter Beobachtung steht, der bewegt sich nicht mehr frei. Anwalt Christian Solmecke ist auf Medienrecht spezialisiert.
Es gibt ein Recht auf Anonymität, was im Telemediengesetz verankert ist. Im Telemediengesetz steht, dass jede Online-Plattform und jedes Telemedium auch anonyme Zugänge anbieten muss.
Anonymität ist die Grundlage fürs Whistleblowing. Journalistischen Quellenschutz stellen wir ja auch nicht in Frage. Und es gibt auch noch repressive Staaten.
70% der weißrussischen Journalisten schreiben unter Pseudonymen, weil sie nicht von den Behörden identifiziert werden möchten. Und sie geben auch ihren Arbeitsplatz in ihren Social-Media-Profilen nicht an.
Do not specify the working place in their social media profiles,
berichtet eine Journalistin. Anonymität wird in Deutschland gern negativ besetzt. Dabei ist sie ein demokratisches Gut, das vor Missbrauch zwar nicht sicher ist. Aber wollen wir ein so hohes Gut riskieren, nur für etwas mehr gefühlte Sicherheit?
Eine der Fragen, die wir mit Matthias Lausen, Geschäftsführer des Instituts für Urheber- und Medienrecht in München, besprechen werden. Er teilt in der Entscheidung Anonymität versus Urheberrecht mehr oder weniger die Meinung, die auch auf der Urheberrechtskonferenz letzte Woche Konsens war.
Dass man nämlich, Zitat, die heilige Kuh der Anonymität durchaus auch mal schlachten könne. Unsere erste Frage an Matthias Lausen war dann auch, was er sich davon verspricht.
Ich verspreche mir davon, dass im Internet die gleiche Ordnung herrscht wie in der analogen Welt, nämlich dass ich nicht mehr diesen unendlichen Rechtsbruch habe und dass die Regeln, die es ja gibt und die im Übrigen im Netz ja genauso gelten und nur nicht durchgesetzt werden können, weil es die Anonymität gibt. Wir haben im Moment das Phänomen, dass es im Internet ein großes Angebot von urheberrechtlich geschützten Werken wie Filme, Musik, Spiele gibt, die anonym angeboten werden, und das ist tatsächlich nicht hinnehmbar, und deswegen überlegt man, ob man diese Anonymität des Anbietens von Waren, aber auch Dienstleistungen nicht aufhebt bzw. unterbinden soll.
Das heißt, Sie meinen aber in dem Fall nur die Anbieter eines Angebots, die nicht anonym sein dürfen, nicht die Nutzer, die solche Angebote nutzen.
Es sind nur die Anbieter, die nicht anonym sein dürfen. Das entspricht übrigens der analogen Welt. Wenn Sie in die Stadt gehen, dann wissen Sie auch, von wem Sie eine Ware beziehen, von wem Sie einen Film kaufen, eine CD oder eine DVD. Das ist im Grunde ein völlig normaler Zustand.
Nun ist aber relativ schnell aus dieser Forderung die Vorstellung entstanden, dass es im Grunde genommen um die Auflösung der Anonymität im Internet insgesamt gehen soll. Was wollen Sie denn damit erreichen?
Es gibt nicht das Internet, genauso wenig wie es die analoge Welt gibt. Man muss hier gucken, in welchem Bereich man sich bewegt. Und nichts ist normaler, als dass man dafür sorgt, dass das Angebot von Waren und Dienstleistungen nicht anonym erfolgt, und darum muss man sich kümmern. Das muss man deutlich unterscheiden von der Kommunikation, und zwar von der Individual- und der Massenkommunikation. Hier bei der Individualkommunikation gelten natürlich im Netz auch die Regeln, die in der analogen Welt gelten, nämlich Anonymität, keine Frage.
Wenn man das also zu Ende denkt, müsste man sagen, jeder, der öffentlich etwas ins Internet schreibt, muss auch irgendwo seine Identität hinterlegt haben. Weil das ist ja potenziell immer Massenkommunikation, egal ob es eine große Seite ist oder nur ein kleines Blog.
Das ist richtig. Wenn Sie sich an die Öffentlichkeit wenden, dann sollten Sie auch identifizierbar sein. Das heißt noch nicht mal unbedingt, dass Sie jetzt für jedermann auch tatsächlich mit Ihrem richtigen Namen auftreten müssen. Sie können natürlich unter einem Pseudonym sich an die öffentliche Masse wenden, aber es sollte so geregelt sein, dass Sie identifizierbar sind für den Fall, dass Ihre Äußerung aus irgendeinem Grunde strafbar, rechtswidrig oder sonst nicht hinnehmbar ist.
Aber jetzt ist ja gerade die Anonymität in dieser Kommunikation tatsächlich ein wichtiges Gut, weil sie überhaupt erst bestimmte Meinungsäußerungen ermöglicht. Also es gibt ja auch Rechtsprechung, zum Beispiel bei Demonstrationen, wo gesagt wird, alleine die Tatsache, dass ich beobachtet werde, führt schon dazu, dass meine Meinungsäußerung anders ausfällt. Wenn jetzt meine Identität irgendwie hinterlegt ist, ist ja genau das derselbe Effekt. Wie wollen Sie das auflösen?
Das will ich gar nicht auflösen, weil ich die Aussage für richtig halte. Ich bin der Meinung, dass in einer funktionierenden Demokratie die transparente Massenkommunikation ein wesentlicher Bestandteil ist und nicht umgekehrt. Wenn Sie sich das Versammlungsgesetz angucken, dann wissen Sie, dass Sie einen Versammlungsleiter benötigen. Sie wissen, dass Sie sich nicht vermummen dürfen, und Sie wissen, dass Sie ein Flugblatt, was Sie verteilen, mit einem Namen beschriften müssen, der für dieses Flugblatt verantwortlich ist. Wenn Sie eine Rundfunksendung machen und in die Masse kommunizieren, dann haben Sie einen persönlich Verantwortlichen zu benennen. Das Gleiche gilt für die Presse. Massenkommunikation ist ein sehr heikles Thema mit einer ungeheuren Wucht, die diese entfalten kann. Und deswegen ist meines Erachtens in einer funktionierenden Demokratie Massenkommunikation niemals anonym, sondern im Gegenteil. Sie ist transparent, und das ist ein hohes Gut.
Sagt Matthias Lausen, Geschäftsführer des Instituts für Urheber- und Medienrecht in München. Ob man Transparenz und Anonymität aber wirklich so trennscharf als Gegenspieler identifizieren sollte, darüber diskutieren wir gleich nach der Musik mit dem Berliner Richter Ulf Burmeier. Eben haben wir mit dem Juristen Matthias Lausen gesprochen, der kein Problem darin sieht, Anonymität etwa in der Massenkommunikation aufzuheben und dafür plädiert, analoges Recht auch im Digitalen durchzusetzen.
Ob sich das allerdings wirklich eins zu eins übertragen lässt oder vielleicht ein paar Gefahren darin verborgen sind, das haben wir den Berliner Richter Ulf Burmeier gefragt.
Also ich denke, dass man natürlich unterscheiden muss zwischen den Lebensbereichen, die geregelt sind. Und die digitale Welt und die analoge Welt unterscheiden sich in vielerlei Hinsicht. Und deswegen denke ich auch, dass es hier rechtliche Unterschiede wird geben müssen. Allerdings, glaube ich, lohnt es sich nochmal einen Schritt zurückzutreten und zu unterscheiden zwischen Rechtsgeltung und Rechtsdurchsetzung. Denn selbstverständlich gelten Gesetze grundsätzlich ebenso im digitalen Bereich, wie sie in der analogen Welt gelten. Aber auch in der analogen Welt ist es ja so, dass man nicht jedes Recht um jeden Preis durchsetzen kann. Es gibt bestimmte Rechte und es gibt bestimmte Verfahren, diese durchzusetzen, zum Beispiel vor Gericht. Aber diese Durchsetzung hat immer ihre Grenzen. Es gibt bestimmte Rechte, wo Zeugen zum Beispiel gar nicht aussagen müssen. Es gibt bestimmte Grenzen, welche Ermittlungsmethoden die Polizei einsetzen darf im Strafverfahren. Deswegen führt diese Argumentation, das Internet sei ein rechtloser Raum, letztlich überhaupt nicht weiter. Das Recht gilt. Es lässt sich manchmal durchsetzen und in bestimmten Grenzfällen auch nicht, aber das ist keine Neuigkeit.
Wir wollen gleich nochmal über das Recht genauer sprechen. Vorher noch eine andere Sache. In dem Gespräch, was wir aufgezeichnet haben, ging es auch um die technischen Gesichtspunkte. Die haben wir zumindest versucht abzufragen. Herr Lausen konnte dazu dann nichts sagen. Und daher nochmal an Sie auch die Frage, kann man so eine juristische Diskussion zu diesem Thema überhaupt führen und die technischen Grundlagen dabei aber ganz außer Acht lassen?
Nein, natürlich kann man eine juristische Diskussion niemals losgelöst führen von dem Lebensbereich, der geregelt werden muss. Und im Internet ist es einfach so, dass die technischen Grundlagen so ein bisschen komplizierter sind, als wenn ich zum Beispiel eine Zeitung drucke auf Papier. Da, bei dem Letzteren kann sich letztlich jeder vorstellen, wie das funktioniert. Im Internet sind die Dinge ein bisschen komplizierter. Und das ist, glaube ich, auch in der Anonymitätsdebatte ein ganz großes Problem. Denn machen wir uns nichts vor, egal wie man den Rechtsrahmen des Internet in Deutschland gestaltet, es wird immer Mittel und Wege geben, jedenfalls für die Bösen, das Internet auch anonym zu nutzen. Das heißt also, wenn man die Anonymität im Internet versucht zu beschneiden, dann wird das dazu führen, dass die normalen Bürgerinnen und Bürger sich nicht mehr anonym äußern können mit all den Problemen, die das für ihre Persönlichkeitssphäre mit sich bringt. Aber wirkliche Gangster werden weiter Hintertüren finden und dann hebt man die Anonymität genau für diejenigen nicht auf, die man eigentlich finden will.
Was das Aufheben von Anonymität angeht, da unterscheidet Matthias Lausen ja in Anbieterkennzeichnung. Da findet er das sinnvoll, sie aufzuheben. Massenkommunikation da auch. Und dann die private Individualkommunikation, die man dann anders handhaben kann. Wie sinnvoll ist das denn, diese Unterteilung überhaupt vorzunehmen? Und kann man das überhaupt alles so trennscharf voneinander trennen?
Also ich denke, dass diese Trennung jedenfalls im Detail kompliziert sein werden, aber im Ansatz gibt es, was er da sagt, ja das geltende Recht wieder, denn auch heute schon müssen ja Webseiten eine Anbieterkennzeichnung enthalten, das ist auch keine Neuigkeit, das ist schon in der E-Commerce-Richtlinie geregelt, Anfang der 2000er Jahre. Mit anderen Worten, eine Anbieterkennzeichnung für Angebote im Netz ist keine Neuigkeit. Die entscheidende Frage ist immer, wie sieht's aus mit der Zuordnung von bestimmten Meinungsäußerungen im Internet? Und da würde ich nach wie vor im Einklang, denke ich, mit dem Bundesverfassungsgericht vertreten, dass es auch Räume für anonyme Kommunikation geben muss. Gerade auch für anonyme Massenkommunikation, denn gerade diese entfaltet ja ihre positiven Wirkungen für den demokratischen Diskurs.
Momentan ist es ja in Deutschland so, Online-Anbieter müssen die anonyme Nutzung ihrer Dienste gewährleisten. Das fordert das Telemediengesetz. Matthias Lausen sagt aber, es gibt kein Grundrecht auf Anonymität in der öffentlichen Kommunikation im Netz.
Die Anonymität ist als solche einfach ein Teil der informationellen Selbstbestimmung, also des sogenannten Datenschutzgrundrechts. Aber die entscheidende Frage muss immer lauten, gibt es eine Möglichkeit, Anonymität einzuschränken. Der Default-Zustand ist quasi, dass Daten nicht erhoben werden dürfen und das führt dazu, dass man sich anonym äußern kann. Die Frage ist also immer, gibt es eine Rechtsgrundlage dafür, diese Anonymität tatsächlich aufzuheben? Und insofern brauchen wir auch kein neues Grundrecht auf Anonymität, sondern die Anonymität ist einfach enthalten in der informationellen Selbstbestimmung, die das Bundesverfassungsgericht schon 1983 quasi erfunden hat.
Das heißt, man müsste im Grunde genommen, um diese Aufhebung der Anonymität, die da gefordert wird, um das Urheberrecht zu stärken, man müsste da gar nichts gesetzlich ändern, weil das sowieso eigentlich alles schon so besteht.
Ja, ich denke, es gibt bislang nur in seltenen Fällen die Möglichkeit, Anonymität tatsächlich aufzuheben. Im Strafverfahren ist sie weitergehend als im Zivilrecht, also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Abmahnung durchsetzen will. Die entscheidende Frage ist aber, stehen dann überhaupt die Daten zur Verfügung, die man bräuchte, um die Anonymität aufzuheben? Das heißt also, die Forderung nach der Aufhebung der Anonymität ist im Kern die Forderung nach einer weiteren, viel weitergehenden Vorratsdatenspeicherung.
Wenn man jetzt aber die Forderung umsetzen möchte, Anonymität abzuschaffen in bestimmten Bereichen. Welche gesetzlichen Grundlagen müssten denn dafür verändert werden?
Also die Forderung, Anonymität im Internet tatsächlich zuverlässig aufheben zu können, ist vermutlich gar nicht ganz umsetzbar. Einfach deswegen, weil das ja nur funktionieren würde, wenn man es international einheitlich regeln würde. Aber selbst bezogen auf Deutschland bedeutet das im Kern die Forderung nach einer neuen und diesmal noch viel weitreichenderen Vorratsdatenspeicherung. Es würde nämlich erfordern, dass man tatsächlich jede Internetnutzung auf eine ganz bestimmte Person zurückführen kann. Das ist heute bei weitem nicht mehr der Fall. Auch die Vorratsdatenspeicherung weist in diesem Bereich sehr weite Lücken auf. Und insofern fordert, wer die Anonymität aufhebt, eigentlich eine Vorratsdatenspeicherung in ganz neuem Umfang.
Wir werden jetzt mal ein bisschen archaisch. Wer die heilige Kuh der Anonymität schlachtet, legt die Axt an die Kultur des demokratischen Diskurses. So könnte man die Diskussion der vergangenen Woche zusammenfassen. Die Zitate stammen auch alle aus dieser Diskussion. Und das Zitat mit der Axt ist von Ihnen. Was genau ist denn die Gefahr für die Demokratie?
Eine Demokratie lebt davon, dass Menschen offen kommunizieren, dass Menschen tatsächlich mit dem Namen zu ihrer Meinung stehen, zum Beispiel um sich einen Namen zu machen im demokratischen Diskurs. Aber gerade Kritik muss auch möglich sein, ohne dass man mit seinem Namen dafür einsteht. Ein klassisches Beispiel in jüngerer Zeit sind zum Beispiel Whistleblower. Wenn man sich vorstellt, dass die nicht mehr anonym mit zum Beispiel der Presse zusammenarbeiten könnten, denke ich, wäre das ein sehr großes Problem. Und die Aufhebung der anonymen Internetkommunikation wäre natürlich auch hier wiederum eine große Gefahr für den Quellenschutz. Aber auch die direkte öffentliche Kommunikation, zum Beispiel in einem Blog, denke ich, sollte in anonymer Form möglich sein. Natürlich kann man Anonymität immer missbrauchen. Wir wissen alle, dass in Blogs auch zum Beispiel Beleidigungen stattfinden. Das sind unschöne Nebenerscheinungen, aber man muss sich dann einfach die Frage stellen, sind diese Beleidigungen tatsächlich so schlimm, dass sie zwingend erfordern, dass man die Anonymität komplett aufhebt und damit auch zum Beispiel wertvolle Kritik an einer demokratischen verantwortlichen Regierung deutlich erschwert. Und da wäre mir persönlich eine kritischere, offenere Diskussion wichtiger als, sagen wir mal, ein Sandkasten-Internet.
Sagt der Berliner Richter Ulf Burmeier und beschließt die Diskussion mit einem weiteren schönen Bild. Nach der heiligen Kuh der Anonymität, der Axt am Baum der Demokratie, nun also das Sandkasten-Internet, das wir nicht wollen.